BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Regelmäßig bringen wir uns ja hier aus den fränkischen Landen im Ratsch auf BR Heimat quasi vom Norden her kommend ins Spiel. Und das meine ich heute durchaus nicht nur technisch, sondern buchstäblich oder vielmehr wörtlich. Denn spielerisch soll es heute bei uns zugehen. Heute am Tag der Fangopackung, aber wir wollen sie anderweitig fangen mit Dr. Rolf Bernhard Essig, Germanist, Historiker und unser BR Heimat Wortforscher. Er ist unser Experte für Sprichwörtliches in der deutschen, fränkischen und bayerischen Sprache. Heute also sprichwörtlich Spielerisches mit ihm in den kommenden 2 Stunden hier auf BR Heimat. Noch einmal herzlich willkommen. Heute unter dem Titel Schachmatt mit meinem Gast Dr. Rolf Bernhard Essig, bekannt als Bamberger Sprichwortpapst, Metaphern-Junkie und fröhlicher Sprachsezierer. Herzlich willkommen im Studio.
Schönen guten Tag, Herr Viehweg.
Wir haben vorhin die Spessart-Spielleut gehört. Das ist etwas, wo Ihnen bestimmt zum Thema Spielen heute gleich was einfällt. Und auch zur Instrumentierung dieses ersten Stückes, der Ungarescher. Da war nämlich eine Leier dabei. Ob die jetzt alt war oder nicht, weiß ich nicht. Aber Leier und Spielleut passt gut zusammen.
In der Tat. Also die Spielleute waren ja ganz wichtig, um zum Tanz aufzuspielen. Und da waren so einfache Instrumente wie jetzt das Sopranino oder gar Kleinflötlein, das wir ja auch gehört haben, oder die Drehleier sehr, sehr beliebt. Das war ja eine, die Saiten hatten, die immer gleich klangen, die durch eine Rolle mit Kolophonium eingestrichen, angestrichen wurden und eine Melodieseite. Deswegen hat man immer den gleichen Klang, den gleichen Grundklang. Und dann dreht jemand und immer im gleichen Rhythmus, damit die Tanzenden auch schön den gleichen Rhythmus halten können. Zum Schluss hin kommt dann ganz gern nochmal eine Beschleunigung. Das ist am allerschönsten, wenn dann die Weiberleit sich an den Mannsbildern festhalten müssen vielleicht.
Oder die Fliehkräfte so. Nicht zu groß werden.
Genau. Und weil dieses jetzt ein immer gleiches Drehen war, sagt man dann ja auch, das ist ja die alte Leier. Gleichzeitig waren diese Spielleute, das habe ich jetzt auch erst in der Vorbereitung für die Sendung gelernt, Gaukler. Auch das gehört zu der Grundbedeutung des sehr alten Wortes Spielen. Und da kommen wir dann auch natürlich zu dem, was Sie in der Anmoderation sagten, die Rolle spielen. Also alles, was mit Schauspielen, mit Vorspielen und Ähnlichem zu tun hat, auch das gehört da alles mit hinein. Und das Tanzen, die lebhafte Bewegung, die Leibesübung, das ist wahrscheinlich die Grundbedeutung des alten Wortes.
Und Vorspielen, etwas, was vielleicht in der Realität gar nicht da ist, hat ja auch wieder eine Querverbindung zum Gaukler, nämlich das Vorgaukeln einer Realität, die eigentlich in der Wirklichkeit gar nicht existiert.
Genau, wobei das ja auch ein ganz wunderbar diffiziles Spiel ist, denn da spielt ja sehr, sehr viel hinein. Es hat einmal Johann Elias Schlegel gesagt, dass die dargestellte Sache der dargestellten Sache durchaus unähnlich sein müsse. Also wenn jemand auf der Bühne Selbstmord vorspiegelt oder auch vorspielt, dann haben wir als Zuschauer ja nur dann ein ästhetisches Vergnügen, wenn wir nicht glauben, dass der wirklich Selbstmord macht. Das heißt, wir müssen immer kleine Signale haben, das ist nur ein Spiel. Gleichzeitig ist das aber damit eine Art von Realität. Wir können, das ist in hirnphysiologischen Untersuchungen festgestellt worden, nicht unterscheiden jetzt von der Ausschüttung von Hormonen, ob das, was da passiert, real ist oder nicht. Wir können es von der Bewusstheit schon, aber innerlich werden dann doch Hormone ausgestoßen, als würde da so etwas passieren. Und das ist eigentlich das Aufregende. Die soziale Kontrolle hält uns auf unseren Sitzen, während wir innerlich schon Hormone ausgestoßen haben und eigentlich zur Hilfe eilen wollen. Und das wird ja immer wieder passieren, dass man mal jemanden im Kino hat, der sagt, nein, pass auf, hinter dir.
Das ist ja nicht echt. Oder die Spinne, die jetzt dann gleich kommt, ja, das kenne ich schon auch. Also 14 Minuten sind vergangen und schon ist es wieder hochinteressant. Aber das ist immer so, wenn wir Sie zu Gast haben, das ist schön. Das Duo Kalifragilis haben wir jetzt zuletzt. Jetzt gehört mit The Pilgrimage to Jerusalem, also das kommt uns Franken auch gut entgegen, dass das Englisch benannt ist, die Reise nach Jerusalem. Und in der Realität würde ich gerade durch das kriegsgeschüttelte Israel doch eher davon abraten, zu einer Reise nach Jerusalem. Spielt es für Sie eine Rolle, wenn am Reiseziel Unfrieden herrscht, oder würden Sie sagen, gerade jetzt hinfahren, egal ob im Spiel oder in echt?
Also da kann ich ganz klar sagen, meine Frau verböte es mir. Also deswegen ist das für mich gar keine Frage. Ich hatte mal eine Einladung nach Israel und Palästina durch Martin Schäuble, einen sehr, sehr guten Autorenkollegen, der auch einen Reiseführer zu beiden Gebieten geschrieben hat, zu Palästina und Israel. Er hat in beiden Gebieten gute Freunde. Und für den ist das jetzt auch besonders schmerzlich zu sehen, wie das unglaublich eskaliert ist. Interessant trotzdem, jetzt um beim Thema auch näher zu bleiben, dass in beiden Gegenden gleiche Spiele gespielt werden. Es ist ja Palästina die Heimat beider und das kann man einfach nicht vom Tisch wischen. Das ist so, beide Gruppen kennen ähnliche Spiele. Ob man jetzt allerdings in Palästina auch die Reise nach Jerusalem spielt, so wie wir sie kennen als Kinderspiel, das weiß ich nicht. Die Reise nach Jerusalem ist ja ganz einfach. Ein Kreis von Stühlen wird gebildet, einer weniger als Leute. Dann spielt die Musik, alle haben eine Art Reigentanz oder einen Schreittanz um die Stühle herum. Und dann bricht die Musik plötzlich ab. Alle suchen sich einen Stuhl, wer übrig geblieben ist, tja, der hat dann eben auszuscheiden.
Es ist gleichzeitig quasi ein Glücksspiel, aber letztendlich auch ein Geschicklichkeitsspiel von der Gattung her.
Und dazu noch ein Anbandelspiel, denn ganz, ganz häufig ist es so, dass es Männer und Frauen sind und wenn dann eine Frau aus Versehen auf dem Schoß von einem Mann sitzt oder umgekehrt, dann ist das natürlich auch ein Jokus, auch ein Spiel, ganz wichtig. In Jerusalem heißt das Spiel übrigens die musikalischen Stühle. Wie auch in anderen Ländern. Also das Spiel ist weltweit bekannt und gern gespielt. Die Reise nach Rom heißt es bei Asterix und der Kampf der Häuptlinge ist das, glaube ich. Da ist aber genau dasselbe Prinzip. Also es ist wirklich ein sehr, sehr altes und sehr lustiges und sehr einfaches Spiel mit vielen verschiedenen Funktionen.
Also kein ausschließliches Kinderspiel?
Inzwischen länger nicht mehr, aber früher war es eher für Kinder.
Kann gespielt werden, Sie haben gesagt, mit beliebig vielen Mitspielern, was sich so leicht sagt, aber man bräuchte ja dann auch beliebig viele Stühle, also da ist schon ein Limit nach oben.
Ja, aber ich habe gerade im Zug hierher nach Nürnberg eine Jugendgruppe gesehen, die darüber sprachen, dass sie jetzt in eine Art Schullandheim fahren und die haben genau sowas, größere Säle und dann eben auch mal 50 Stühle. Das wird jetzt damit wahrscheinlich nicht gespielt, weil es dann sehr lange dauert.
Komisch, ich habe extra auch nachgeschlagen, Reise nach Jerusalem in der Vorbereitung, also als solches, als Gesellschaftsspiel im Westen Deutschlands bekannt, in Ostdeutschland tatsächlich mehr unter dem Begriff Stuhltanz. Also da haben sich allein schon in der Zeit der deutschen Teilung ganz offensichtlich zwei völlig unterschiedliche Begriffe, das eine ist das Reisen und die anderen sind quasi beim Stuhl geblieben und die tanzenden Stühle haben wir ja auch gerade erwähnt, da sagen wieder die Österreicher und Schweizer so dazu, das ist dann der Sesseltanz, also wenn man wieder beim Spielen als Tanzen. Woher kommt es, dass es nicht so einen Markennamen gibt, der über die ganze Welt hin sich verteilt, sondern über die schon die europäischen Grenzen und die innerdeutschen Grenzen sich da zwei völlig verschiedene Namen für dieses Spiel ergeben?
Ich denke an Trick, Track, Backgammon, Puff. Das hat ja auch unglaublich viele Namen. Also das ist geradezu natürlich, dass man sehr beliebte Spiele, wenn sie jetzt nicht einen extrem hohen Rang haben, wie das Schachspiel beispielsweise, dann auch unterschiedliche Bezeichnungen findet. Das ist die Freude an der Variation, das ist die landschaftliche Besonderheit. Also von daher würde ich mich jetzt darüber nicht weiter wundern, dass man in Jerusalem das Ganze nicht Reise nach Jerusalem nennt, das liegt ja geradezu auf der Hand. Und dass das musikalische Stühle oder eben tanzende Stühle und so weiter heißt, das liegt in der Natur der Sache. Man beobachtet, wie geht das? Die Regeln kennt man wahrscheinlich auch oft eher als den Namen. Man schnappt ja sowas auf und überliefert das dann einfach durch eine Art von Erbe, könnte man sagen. Das wird ja nicht über Internet oder über Bücher vererbt, sondern das bringt einer dem anderen bei. Der war dann mal in der Bretagne und hat das da gesehen und dann wird das irgendwo gespielt. Dann fragt jemand, wie heißt das denn? Schon erfindet jemand einen Namen.
Oder eben Migration. In Israel könnte ich mir schon auch vorstellen, dass durch die Gründung des Staates Israel während des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg durch die vielen Menschen, die dorthin gegangen sind oder gehen mussten, freiwillig sind auch ein paar hingegangen, sich vielleicht auch diese Spiele dorthin verlagert haben, dass man jetzt im Nahen Osten im sogenannten viel europäische Spiele spielt eigentlich.
Diese Vererbung oder Wanderung von Spielen, die kann man ja gerade am Beispiel Schach besonders gut feststellen, aber auch beim Würfelspiel schon, um mit was Einfachem anzufangen. Die altindischen Würfel, die man kennt, die sind also über 3000 Jahre alt und haben dann im Laufe der Zeit diese Form, wie wir sie jetzt auch haben, mit den sechs Flächen schon in römischer Zeit entwickelt. Und da waren sie aus Zwischenfußknochen, Astralagus hieß das dann, hergestellt.
Also nicht aus Elfenbein, wie man so gängigerweise dachte.
Ach na ja, das ist immer so eine Sache. Wir kennen das schon, dass die aus Elfenbein sind, aber jetzt überlegen Sie mal, Mittelfußknochen findet man wirklich, gerade auch wenn man jetzt an Tierknochen denkt, sehr, sehr leicht. Die sind leicht zu beschnitzen aus Knochen, aus Bein, wie man ja auch sagt, da hat man ganz viel hergestellt. Elfenbein war deutlich teurer. Also der Normalsterbliche wie Sie und ich, wir haben mit einfachen Würfeln gespielt, mit dem Stoff, der zur Verfügung stand.
Aber die Würfel sind gefallen, das ist schon eine römische Idee.
Die Idee nicht, aber das Zitat. Also, wobei auch das ganz spannend ist, es gibt ja mehrere Überlieferungen. Bei Plutarch ist es dann in Griechisch, dass Cäsar, als er den Grenzfluss Rubikon von Gallia Transalpina zu Gallia Cisalpina überschritten hat und damit eine alte Regel, dass der Feldherr, der zurückkehrt, das Heer beim Überschreiten in römisches Gebiet zu entlassen hatte, gebrochen hatte, soll er gesagt haben, der Würfel sei geworfen oder die Würfel sind gefallen oder der Würfel ist gefallen. Da war also schon in der römischen Überlieferung eine gewisse Variationsbreite. Ich fand diesen eigentlich wohl passenden Ausdruck, der Würfel sei geworfen, besser, weil er ja noch nicht wusste, was passiert jetzt eigentlich. Klar war der Würfel gefallen in dem Sinne, dass jetzt eine unwiederbringliche Entscheidung getroffen war, eine unwiderrufliche. Aber es ist eben so, der Würfel ist eigentlich noch dabei, sich zu drehen und irgendwann auf die richtige Seite zu fallen. Er wusste ja wirklich nicht, wie es ausgehen würde. Aber das war so berühmt, dieser Ausspruch war in so vielen klassischen Texten, wurde dann immer und immer wieder zitiert, dass es ein geflügeltes Wort geworden ist.
Im Mittelalter, wenn die Würfel gefallen waren, hieß es meistens, wir machen einen Kreuzzug. Da wusste man auch nicht genau, wie es ausgeht. Man war nur sehr überzeugt, dass es gut gehen würde. Und viele sind ja der Meinung, dass gerade die Reise nach Jerusalem vielleicht sogar aus dieser Zeit kommt. Also, dass man tatsächlich die verlustreichen Kreuzzüge hergenommen hat und dann durch das Spiel an sie erinnert hat oder wie auch immer, dieses große Abenteuer spielerisch zu fassen. Man weiß es nicht genau.
Das ist bei Spielen häufig der Fall. Nicht mal beim Schach weiß man es hundertprozentig. Aber in dem Fall ist der Gedanke ein sehr allgemeiner. Und wir hatten ja auch die Pilgrimage to Jerusalem gerade als Musikstück. Auch die Pilgerfahrt war ja eine, wo man wusste, es kommen garantiert nicht alle wieder. Es gibt immer Verluste bei solchen sehr weiten Pilgerfahrten. Und das ist ja bis hin zu dem Ausdruck, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Da möchte ich auch, dass er nach Hinterindien geht, auf die Molukken oder auf die Gewürzinseln, wie man früher sagte. Von dort kamen ja auch viele nicht mehr wieder. Und bei der Pilgerfahrt ist das eben auch so. Die Reise nach Jerusalem, eine Pilgerfahrt nach Jerusalem. Verluste gibt es dabei. Ob das jetzt unbedingt die Kreuzzüge sein müssen, weiß ich nicht. Beim Schach weiß man es definitiv. Also das Schachspiel kam mit den Kreuzfahrern zurück nach Mitteleuropa.
Und sowohl beim Schach als auch bei der Reise nach Jerusalem werden es ja immer weniger Mitstreiter.
Ja, das ist wahr. Also Schach ist ja eine ganz, ganz unglaubliche Sache. Da kann man ja alleine fast schon eine Sendung draus machen, wie da Schach gespielt wird. Ich selber bin da nur ein Idiot, aber wenn ich mal wieder eine Remis erreicht habe gegen jemanden, dann bin ich sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden. Und ich kenne jemanden, den Christoph Brumme, der hat ein Buch geschrieben, 111 Gründe, das Schach zu lieben. Das sollte man mal, wenn man Interesse hat, lesen. Das ist so unglaublich, was für Schnurren und Geschichten und Anekdoten sich darum ranken, also bis hin zur berühmten Schachnovelle, wo jemand dann auch verrückt wird im Spiel des Schachs im Schachspiel gegen sich selbst und dann später auch eine Art von Retraumatisierung erfährt. Also wahnsinnig produktiv dieses Spiel im Künstlerischen wie im Literarischen, aber auch im Alltag.
Bedauerlicherweise bin ich über dieses Stadium auch nie herausgekommen. Mein Vater hat mir gezeigt, wie die Figuren ziehen, wie sie springen und wer wie viel Felder gehen darf. Das habe ich mir gemerkt. Aber Strategie damit zu verbinden oder dass man sagt, das ist nicht alles dem Zufall überlassen, wie die Figuren ziehen, das fehlt mir leider und ich werde es wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr lernen. Über sprichwörtlich Spielerisches geht es heute bei Habe die Ehre mit Wortforscher Dr. Rolf Bernhard Essig aus Bamberg. Ja, Wortspiele, das ist auch etwas Ihre Passion. Später werden wir auch noch das Zabelsteiner Seitenspiel hören mit den Seiten mit AI, die man natürlich auch mit EI hätte schreiben können. Das alles entfaltet natürlich seinen Reiz, aber erst, wenn man es liest. Weil wenn man es hört, denkt man, naja, viel Harmonika. Man müsste dann schon wirklich so sprechen, dass man auch tatsächlich das viel unterscheidet vom Phil.
Ja, also das ist wirklich manchmal schwierig, wenn ich auftrete und merke, so etwas passiert, dass ich also gerne ein Wortspiel machen möchte, das aber nur schriftlich funktioniert. Mhm. Manchmal kann man es dann durch Dehnungen oder so etwas dann hinkriegen, aber es fällt mir schwer, so ein Wortspiel liegen zu lassen. Also es gibt ja den schönen lateinischen Wahlspruch potius amicum quam dictum perdere, auf Deutsch lieber einen Freund als eine Pointe verlieren. Und dazu passt dann auch etwas, was ich bei Georg Christoph Lichtenberg gefunden habe, was ich für mein Motto halte. Er konnte die Wörter im Besitz ihrer Bedeutungen nicht ungestört lassen. Und ich habe dieses Spielen mit Worten durch meinen Bruder Wolf Dieter kennengelernt, der Ulrich Roski spielte, Schobert und Bleck oder eben auch Insterburg und Co. Da sind wir wieder auch bei einer Nebenbedeutung von Spielen, Musik spielen. Mhm. Das ist ja etwas, was man als Instrumentalist, als Interpret macht, aber Sie machen das heute auch. Der David hat das ausgesucht für heute. Also dieses Spielen von Wortspielen, was diese Blödelbarden, wie man damals etwas falsch, finde ich, gesagt hat, diese Assoziationsketten, die gebildet haben, die haben mich so fasziniert, dass ich daran immer weitergearbeitet habe. Und heute ist es ja schon wirklich manchmal etwas pathologisch. Meine Frau sagt, wenn du nicht aufpasst, dann haut dir mal jemand eine Flasche über den Kopf, der das nicht versteht, was du da an Wortspiel machen willst.
Also ironiebefreit darf man nicht sein, wenn man Wortspiele machen möchte.
Es ist ja nicht nur die Frage der Ironie. Ich bin hier gerade im Gang jemandem begegnet und es ist ein langer Gang und man geht so aufeinander zu und ich sagte, wie im Wilden Westen.
Das stimmt allerdings.
Zum Glück hat die Kollegin das sofort verstanden und hat gelacht, aber ich meine, es kann jemand auch irgendwie den falschen Hals kriegen. Also dieses Spielen, und das gilt ja überhaupt für das Spielen, ist ja eine ganz wichtige, eine heikle Sache, eine spannende. Man sagt häufig, entweder beim Reisen oder eben beim Spielen, da lernt man die Leute kennen. Wie ist das eigentlich, wenn man spielt? Hält sich jemand an die Regeln? No play without rules, sagt man ja auch im Englischen sehr gerne. Wie ist das mit dem Verlieren? Also ich weiß, gerade als kleines Kind, 7. von 8 Geschwistern, da habe ich natürlich regelmäßig verloren. In allem, ganz egal, ob das Schach, Dame, Mühle war oder Tischtennis oder Federball, ist ja völlig egal, weil ich der Kleinste irgendwann ja sogar dann war. Ich habe immer verloren und im Nachhinein denke ich mir, ich habe dadurch Frustrationstoleranz gelernt. Und verlieren können ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Mit Würde muss man das vielleicht hinkriegen oder am besten ein bisschen Zähneknirschen darf schon dabei sein oder vor Wut in die Tischkante beißen, aber nicht einem anderen auslassen. Denn es geht ja immer wieder ums Glück. Und da das ganze Leben ein Spiel ist, wie es in vielen Kulturen heißt, ist gerade dieses mit den Regeln klarkommen, vielleicht auch mal die Regeln ein bisschen verändern. In Minna von Barnhelm, da gibt es ja einen Franzosen, der sagt, er möchte gerne ein bisschen helfen. Und die Minna als sehr anständige Frau sagt, sie meinen betrügen. Und er sagt, nein, corriger la fortune. Und das Schicksal, das Glück ein bisschen korrigieren, das ist genauso ein kleiner, schöner Unterschied. Und Rico, der sagt dann eben auch, was ist die deutsche Sprache für ein armes Sprach? Und ja, es klingt eben viel härter, wenn ich sage, du willst wohl betrügen, als wenn ich sage, ach, ein bisschen das Glück korrigieren und dann noch in dem schönen Französisch.
Heute korrigiert man eher Fakten oder hält sich überhaupt an gar keine Regeln mehr im politischen Diskurs. Zumindest in den USA scheint es momentan wieder mal so der Fall zu sein, aber das nur so nebenbei. Im Rahmen der Regeln spielen heißt ja auch, dass man sich vielleicht, wenn man in einer Mannschaft spielt, ja durchaus auch mal die Bälle zuspielt. Und das ist ja auch eine Parallele zu einem Fußballspiel letztendlich. Oder wenn man sagt, okay, man legt eben so eine kleine Pointe sich zurecht. Und der Gesprächspartner macht sie dann tatsächlich. Ist ja auch so eine Vorlage. Auch genau. Das gibt es im Fußball und der andere schießt dann das Tor.
Genau, die Steilvorlage, die dann verwandelt wird.
Genau.
Auch das ist ja sehr schön, die Verwandlung, die da auf einmal hineinspielt. Das Zuspielen von Informationen kennen wir ja auch, wenn da ein Whistleblower im Spiel ist. Also dieses Wort Spiel ist unglaublich produktiv geworden. Das ist in so vielen Bereichen. Wir hatten ja das Schauspiel, wir hatten das Instrumentenspiel, das Abspielen von irgendwelchen Aufnahmen auf Geräten. Jetzt haben wir das Zuspiel, was ja auch hier im Radio passiert. Ne? Mhm. Wir haben noch einen Einspieler oder einen Zuspieler. Dann gibt es leider häufig die Gelegenheit, dass sich jemand aufspielt. Das ist wiederum mit dem Bühnengeschehen verbunden. Wenn sich jemand theatralisch geriert, dann ist er vielleicht, und ich mag das Wort ganz gern, ein Drama King.
Ja, genau. Das gibt es nämlich auch bei Männern durchaus. Das gibt es ja im Fränkischen, gibt es den schönen Begriff der Aufsprecher.
Ah ja, sehr schön. So aufgestellter Mausdreck.
Ja, genau. Nein, das sollte nicht sein, denn dann hält man sich ja auch nicht an die Spielregeln. Im Spiel, im Gespräch, ist das, was wir hier tun, eigentlich auch ein Spiel? Also ist Sprechen, miteinander reden, Ratschen letztendlich auch, hat das was Spielerisches?
Es sollte zumindest so sein, wobei auch das schön ist, denn Spiel kann ja sehr ernst in einem positiven Sinn sein. Und was wir machen, wir sagen ja häufig, wir werfen einander die Bälle zu, wir spielen sie uns zu, also Wörter und Bälle und überhaupt, dass die Wörter etwas sind, was durch die Luft fliegt, den anderen trifft oder von ihm aufgenommen wird, zurückgeworfen wird, dass daraus dann auch etwas entsteht. Das wäre natürlich das Schönste beim Gespräch. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich etwas, was ich früher überhaupt nicht mochte, nämlich über das Wetter reden, inzwischen sehr schätze. Es ist nämlich eine Gelegenheit, um dieses Spiel ganz langsam anzufangen, um zu sehen, wie kommt denn der andere mit meiner Art zu sprechen zurecht? Wie reagiert er darauf?
Ist er spielbereit?
Genau. Welche Spielräume gibt er mir auch? Wie kann ich mich bewegen? In welcher Laune ist der? Das hören wir ja alles von der Spreche. Deswegen liebe ich auch Radio so. Ich bin ja ab und zu seltener auch im Fernsehen. Erstens dauert alles länger, aber zweitens dieses über einen Kanal nur jemanden haben. Ich spreche und der hört mich, der spricht und ich höre ihn. Und aus der Stimme alles herauszuhören, was ist denn da, was da hineinspielt an Empfindungen, an Absichten vielleicht auch. Und das ist dann sehr, sehr richtig zu sagen, auch ein Gespräch sollte nach bestimmten Spielregeln funktionieren. Und deswegen ist es ja auch ein Teil der Aufklärung, miteinander immer im Gespräch zu bleiben, auch wenn es unangenehm wird. Mhm. Und vielleicht eben diese Spielräume, die ich kurz erwähnt hatte, zu nutzen, die man einander gibt. Spielraum, habe ich in der Vorbereitung gelernt, war eigentlich mal eine Spezialbedeutung auch im Sinne der Artillerie. Und zwar, ob ein Geschoss genügend Spielraum im Rohr hatte. Aha. Das durfte ja nicht feststecken,
richtig,
ist ja logisch.
Dann wäre die ganze Kanone explodiert.
Aber es durfte auch nicht zu klein sein, damit die Treibgase nicht an der Seite vorüberschossen. Mhm. Also es sollte ein bisschen Spielraum haben, aber nicht zu viel. Und das ist vielleicht auch für ein Gespräch unmilitärisch gesagt, sehr schön, wenn man diese Spielräume hat und so eine Art Leitplanken im Sprechen, gleichzeitig aber plötzlich solche Öffnungen dann auch nützen kann. Man hat über das Wetter angefangen und plötzlich redet man über Krebserkrankungen oder über sehr kluge Schwiegermütter oder über die komischsten Dinge. Gerade im Zug passiert mir das häufig, dass dann irgendjemand mir Dinge erzählt über Zufälle, die uns gemeinsam jetzt verbinden. Gestern erst ging es um Schreiben, dass man da plötzlich drüber gesprochen hat. Mit was für einem Füller schreibst du denn? Ach ja, ein Pelikan. Und du hast ja da einen Faber-Castell-Bleistift, der ist ja besonders schön. Da sind ja die Ritter drauf, die miteinander im Turnier sind. Auch das wieder ein Spiel. Also hier in Stein bei Nürnberg haben wir ja auch schon wieder
ein zutiefst fränkischer Stift, ja.
Ein Global Player. Und Global Player, was heißt das? Ein Weltspieler.
Ja, ja. Unglaublich. Danke auch für die Steilvorlage, die Sie mir jetzt gegeben haben. Ich verwandle sie wieder auf einen Hinweis des eben gehörten Musikstücks. Wir erinnern uns, die Wirtshaus-Philharmoniker haben uns die Sandkastenspiele gespielt. Das ist der Name dieses Stückler. Das klingt erstmal harmlos nach Sandkasten und nach Kindergarten, aber letztendlich birgt es auch den Hinweis, dass das einen militärischen Hintergrund hat. Wir hatten ja gerade die Kanone.
In der Tat. Also die Sandkastenspiele sind eben nicht die gemeint mit den kleinen Förmchen und mit kleinen Schäufelchen und Ähnlichem, sondern es geht darum, dass man in dem Bereich der Militärs mit Sandkästen auch bestimmte Truppenaufmärsche sich visualisiert hat. Man hat gesehen, also der Gegner steht da, wir stehen da. Und das war deswegen ein Sandkasten, weil man da auch sehr leicht Hügel aufschütten konnte und dann da die Artillerie zum Beispiel drauf positionieren. Und diese Sandkastenspiele, die waren für die Generäle etwas Spannendes und etwas Wichtiges natürlich, aber wer dann leiden musste, das war der einfache Soldat. Also es gibt ein ruandisches Sprichwort, die Elefanten streiten, das Gras leidet. Oder einfacher gesagt, der Katzenspiel ist der Mäuse tot. Ja. Und wenn die Generale Sandkästenspiele machen, der Rekrut oder wer auch immer, der wird dann eben sterben. Und insofern, es ist was Gutes dran, solange Sandkästenspiele gespielt werden, ist es ja noch nicht ernst, noch nicht blutiger Ernst, wie man auch sagt. Insofern kann das auch was Positives sein, wenn man im Sandkastenspiel erkennt, vielleicht sind wir in einer Position, wo wir uns lieber annähern sollten und neue Spielregeln ausmachen. Es gibt ja auch gerade in der Politik diese Spielregeln, die man versucht in der Wirtschaft oder auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen wieder zu finden. Gibt es vielleicht neue Spielregeln, auf die wir uns einigen könnten?
Und vieles wäre vermutlich besser und friedlicher auf der Welt, wenn diejenigen, die heute Krieg führen, im Sandkasten geblieben wären. Bei manchen hat man auch den Eindruck, dass sie das nie abgelegt haben, weil auf dem Sandkasten tatsächlich bei den Kindern ja es oft dazu geht, ich zerstöre deine Burg und ich räche mich dafür oder ich nehme dir das Förmchen weg und ich möchte es aber wieder haben, weil es ist mein Förmchen. Also letztendlich heruntergebrochen auf das Prinzip, ich nehme dir ein Stück Land weg, was mir gehört, denke ich, und ist aber eigentlich deins und du verteidigst dich. Letztendlich sind es immer diese gleichen Prinzipien, dass man nie was draus lernt.
Es ist dabei häufig auch noch eine Geldfrage, Geld-Machtfrage. Also gerade Russland-Ukraine merkt man, dass die Vorkommen an Lithium in Donbass einer der Gründe sind. Das sind riesige, das ist angeblich über 1 Billion Dollar an Wert. Und gleichzeitig kommt aber dieses Großmachtstreben bei gleichzeitiger Verringerung politischer Macht dazu. So ein imperialistischer Gestus, der durch die russische Geschichte sich hindurchzieht. Das ist eine ganz üble Verbindung, die zu diesen schrecklichen Kriegen jetzt geführt hat. Also wie auch immer das jetzt ausgehen wird. Aber das ist jetzt zu ernst. Also das sind Spiele, die ich nicht mehr verstehe. Also spiel keine Spielchen, sagen wir ja oft. Das ist auch interessant. Da geht es ja darum, wir wollen nicht immer, dass jemand einem was vorspielt. Hier kommt ja auch das Tricksen mit hinein, auf das wir sicher später noch kommen werden. Also mit falschen, mit gezinkten Karten spielen und Ähnliches. Also spiel keine Spielchen mit mir bedeutet ja auch gerade in der Liebesbeziehung, sei ernst. Oder wie man im Norden sagt, jetzt mal Butter bei die Fische. Liebst du mich oder liebst du mich nicht?
Genau. Heute geht es bei uns um das Spielen. Der Mensch spielt seit jeher, zumindest seit sehr langer Zeit. Ob jetzt Schach oder Würfel, haben wir schon besprochen. Oder Karten oder Schafkopf oder sogar Grasober. Das ist ja jetzt kein Kellner im Biergarten, sondern tatsächlich auch ein Kartenspiel.
Musste ich selber nachschauen. Also wir dachten beide hier im Studio daran, dass Gras ja auch für Laub oder Grün stehen kann im deutschen Kartenspiel. Und so ist es. Es ist ein altbayerisches Kartenspiel. Aber wir wollen jetzt hier nicht die Gscheithaferl spielen. Das haben wir erst gerade eben nachgeschlagen.
Jawohl.
Und um es zu lernen, da müssten wir wahrscheinlich ziemlich viel üben. Aber es war offenbar ein sehr, sehr beliebtes Spiel und ist es wohl auch noch. Und nicht untypisch, dass das dann wiederum auch zu einem Musikstück führt. Es gibt ja auch Musikstücke übers Pokern und übers Skatspielen vielleicht ein bisschen weniger, aber Schwarzer Peter und andere Kartenspiele sind sehr, sehr alt, wahrscheinlich so etwa 1000 Jahre, wahrscheinlich in China entstanden und dann sehr, sehr schnell durch die Seidenstraße und andere Handelsverbindungen dann auch nach Westen gewandert und heute ja überall verwendbar. Es ist großartig, wie man das sehen kann. Also es gibt, glaube ich, keine Zugfahrt, wo ich nicht irgendjemanden Uno spielen sehe. Mhm. Natürlich sind das dann Familien in aller Regel, aber auch durchaus ja vielleicht schon Pubertierende oder Jugendliche, die dann immer noch etwas gönnerhaft Uno mitspielen.
Da hätte ich schlechte Karten sozusagen, weil ja. außer Schnauz und das Autoquartett in den 70ern habe ich es leider nicht zu viel Kartenspielen gebracht. Mein Großvater war ein großer Kattler. Mhm. Allerdings habe ich dann auch gesehen, es gibt, der stammte aus Böhmen, durchaus eben auch grenzüberschreitende Kartenspiele, die einfach nur eben, wie wir es am Anfang der Sendung besprochen hatten, ganz anders heißen oder tschechisch einen anderen Begriff haben. Aber letztendlich durch die Gleichheit der Karten. Es gibt diese vier Farben und es gibt immer ein Ass, einen König, eine Dame, einen Ober, einen Unter, wie auch immer man es bezeichnen möchte.
Eine Sau.
Auch und eine Sau. Schellensau, genau. Sehr schön. Also spielerisch geht es heute zu bei uns im Redensartenratsch mit Dr. Rolf Bernhard Essig. Zeitlose Klassiker sind dabei, wie beispielsweise der Grasober oder der Schafkopf. Das Schafkopf, muss man eigentlich sagen, ne? Das Spiel.
Ja, nicht der Schaf, ja. Der Schafskopf, der spielt der manchmal dann auch. Also bei uns im Haus haben wir mal eine Schafkopfrunde gehabt mit dem David Sam, der da auch wohnt, und unserem afrikanischen Freund Steve Ojo und der Josie. Der Josie und der David, das waren alte Cutler, und ab und zu hat die kleine Emilia auch noch mitgespielt, und das war großartig, weil Steve gut Deutsch kann, aber dann so im Kartenjargon, what is Trump? Und wir so, hä, wieso Trump? What is Trump? Und wir so, ach so, Trump heißt eigentlich Trumpf.
Richtig.
Im Englischen. Und das ging also so hin und her, und dann erklären, was ist Eichel? Wie habe ich dann gesagt? The point of your penis. Und dann, Acorn. Und dann
also rein optisch, ja, genau.
Genau, also wir kamen dann irgendwie zusammen, und dann merkte man auch, wie verbindend das Spiel ist. Wir hatten also jemanden, der afrikanisch sozialisiert war, aus Kenia, ein Luo. Und dann hatten wir die kleine Emilia, die damals, glaube ich, so 8 oder 9 Jahre alt war. Die hat manchmal Brunskatler gemacht, was ja auch ein schöner Ausdruck
Wunderbar.
Ist. Und der Josie und der David, die verzweifelten, weil ich nur Skat konnte und immerhin ein bisschen mehr verstand. Aber es war eigentlich das allerlustigste Kartenspiel, was ich erlebt habe.
Das heißt, die Zahl der Mitspieler ist gerade beim Schafkopf auch begrenzt nach oben. Und das heißt, wenn einer wegfällt, tatsächlich, also dieser Begriff Brunskattler ist dann was zutiefst Fränkisches, oder hat man das im Süddeutschen bei Kartenspielen dann auch?
Das hat man ganz normal auch so gesagt. Also, dass jemand, der jetzt mal pinkeln muss oder der kalte Füße gekriegt hat, genau. Das soll auch aus dem Kartenspiel kommen, sogar von Fritz Reuter bei Udministromtid. Das habe ich sogar in einem englischen Buch gefunden, To Get Cold Feet. Auch das soll so spannend gewesen sein, wie der es beschreibt, dass jemand sich immer höher hineinspielt in problematische Situationen und irgendwie aber sich nicht traut zu sagen, ich will nicht mehr. Das gilt ja auch in Kreisen als unmännlich, wenn man nicht alles auf eine Karte setzt.
Als hasenfüßig.
Ja, höchster Einsatz in Laredo, sage ich nur. Ein großartiger Film mit so vielen Volten. Aber in diese kleinen Geschichte, da ist dieser Kartenspieler dann so verzweifelt und möchte aber eben nicht sein Gesicht verlieren, dass er sagt, ach, vom langen Sitzen habe ich so kalte Füße bekommen, ich muss mich mal ein bisschen bewegen, muss mir die Füße vertreten, und das benutzt er, um heimlich abzuhauen. Und das soll angeblich dazu geführt haben. Ich glaube jetzt nicht, dass eine Fritz-Reuter-Geschichte, so beliebt der im 19. Jahrhundert und auch am Anfang des 20. war, dazu geführt hat. Aber er beschreibt sicher etwas, was häufiger vorkam und was dann dazu führte, dass beim Kartenspielen oder anderen Spielen, wenn jemand sich zurückzog, auch man so herausfordernd sagte, hast wohl kalte Füße bekommen, oder im Fränkischen hopp, feich.
Apropos Fränkisch und apropos Nürnberg, ist ja die Stadt auch der Spiele letztendlich. Die Spielwarenmesse ist legendär, ist längst rum natürlich, aber es kommt jetzt die Jahreszeit des Indoor-Spielens, vor allem schlechthin der Herbst. Spielen Sie da auch bevorzugt, also in dieser Stadenzeit?
Ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich kenne viele Spiele. Wir hatten mal als Duo die Streifenhörnchen die Ehre, im Spielzeugmuseum aufspielen zu dürfen und Spiele-Redensarten, die dort ja überall zu sehen sind, dann auch zu erklären. Also die Spiele sind zu sehen, wir hatten die Redensarten erklärt. Ein wunderbares Steckenpferd war da zum Beispiel und Redensarten sind mein Steckenpferd. Also haben wir auch schon wieder so eine Kleinigkeit. Und inzwischen kann man ja Steckenpferd-Turniere auch sehen. Ich habe es nicht geglaubt, als ich das vor 2 Jahren das erste Mal sah, wie doch nicht mehr ganz kleine Mädchen von 12 Jahren mit einem Steckenpferd über Hindernisse springen und das inzwischen also sehr, sehr beliebt ist und viele Regeln natürlich auch hat und spezielle Schiedsrichter und ähnliches. Also so wird dann auch aus einem Spiel plötzlich ein Turnier. Unglaublich. Ich selber spiele nicht so häufig Schach, wie gesagt, ab und zu mit unserem ältesten Freund, der jetzt 87 ist. Und meine Frau, die hat als Kind leider einen sehr strengen und unangenehmen Vater gehabt. Der hat ihr das Spielen auf Lebenszeit verdorben. Also was sie noch ganz gerne ab und zu mit mir spielt, das ist Mikado oder Memory. Memory gibt so wundervolle Exemplare, da macht es schon Spaß, die Karten sich anzusehen. Und dann kann man das zu zweit auch sehr, sehr gut spielen. Das ist eine feine Geschichte. Aber ansonsten bin ich jetzt niemand, der so wahnsinnig viel spielt. Aber früher spielten wir von ersten Weihnachtsfeiertag bis Drei König in der Familie Skat. Also von morgens bis abends unglaublich lang und mein Vater war ein sehr guter Skatspieler, kein guter Verlierer und meine Schwester war die älteste Hannelore, eine sehr gute Skatspielerin und bis ich das mit dem Reizen kapiert habe, dieses und da sind wir direkt beim Spiel, man reizt ja mit einem Spiel zwei und ich habe meinen Vater immer gefragt, wieso Spiel, was bedeutet denn das überhaupt, was ist das für eine Funktion und das konnte er mir auch nicht erklären, sagte, das ist doch so und wenn man zwei Buben hat, also den Kreuz und den Pikbuben, dann sind das eben mit zwei Spiel drei. Und ich so, ja, wieso denn drei? Das ist ein Multiplikator, der heißt halt so. Keine Ahnung. Also so hat mich dann schon so eine einfache Formulierung verzweifeln lassen.
Spieleerfinder, finde ich, ist ein toller Job, oder? Also bei solchen Regeln jetzt, die Sie gerade geschildert haben, da stellt sich bei mir auch immer die Frage, hat das irgendjemand mal an einem Nachmittag niedergeschrieben und erfunden oder hat sich das in Jahrhunderten irgendwie entwickelt, diese Regeln, auch diese Worte, die dazu passen, dieses Vokabular. Aber vermutlich kann man auch das nie wirklich nachweisen bei einzelnen Spielen, wie lange es gedauert hat, bis die Urform von Skat oder von Monopoly aufgetaucht ist.
Gerade wollte ich Monopoly erwähnen, weil erst seit ein paar Jahren klar ist, dass eine Frau das offenbar erfunden hat und nicht die bisher bekannten Leute. Und Parker hat das dann natürlich berühmt gemacht, aber offensichtlich war die das. Ich habe den Namen vergessen. Wir hatten gerade in Ebermannstadt ein tolles Programm. Die Frauen sind die Schlauen. Und beim Kulturkreis, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und da ging es eben um die vielen vergessenen Frauen. Und da gibt es sicher auch im Bereich der Spiele ganz, ganz viel. Es gibt ja so viele Bewegungsspiele oder ja, die Fingerspiele. Wenn wir überlegen, was wir, bevor wir denken konnten, als Kleinstkind auf Mutters Schoß schon alles gespielt haben. Ich sage nur Hoppe, Hoppe, Reiter. Aber es gibt so ganz, ganz viele extrem wichtige Lernspiele, bei denen das Kind die Feinmotorik lernt, bei dem das Kind das Sprechen besser lernt und natürlich körperliche, geistige Nähe, Vertrauen aufbauen. Also das sind so viele Dinge, die ja, spielerisch und gleichzeitig außerordentlich wichtig sind. Und dass wir also von Kindesbeinen an der spielende Mensch, wie das Heusinger genannt hat, Homo Ludens sind, das ist ja auch sehr, sehr interessant. Oder dass Schiller gesagt hat, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und er spielt nur, wo er in des eigentlichen Wortes Bedeutung Mensch ist. Also diese Freiheit plus Regeln plus Gebundenheit, das Soziale dabei, wobei man ja sogar auch alleine solitär spielen kann oder Patiencen legen und ähnliches. Da spielt dann auch natürlich die alte Vorstellung des Glücks und des Zufalls hinein. Es gibt diese Geschicklichkeitsspiele, haben wir schon gesagt, das sportliche, Wettkämpfe aller Art, aber gerade auch der Zufall. Der interessiert uns. Und wenn man denkt, das ist alles Kokolores, dann geht das wahrscheinlich auf das vergessene Spiel Kakelorum zurück, das vor allen Dingen in Österreich gespielt wurde. Und das war so eine Art Pachinko. Also ich weiß nicht, ob Sie das japanische Spiel mit den fallenden Kugeln kennen. Und das war so ein bisschen ähnlich. Also reiner Zufall. Aber so ist das Leben ja auch. Also wie komme ich zum Radio? Also wenn ich Ihnen das erzählen wollte, was für Zufälle da alles eine Rolle gespielt haben. Und den Zufall zu achten, den Zufall zu erkennen, zu nützen, die Gelegenheit beim Schopf packen, wie man ja auch gesagt hat. Ja. Das ist so eine Sache, die man dann auch eben beim Spielen lernt. Das ist das Schicksal, das hier heraufbeschworen wird, das Los, das man vielleicht gezogen hat oder auch nicht. Selbst in der Bibel, da heißt es ja, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über meinen Rock haben sie das Los geworfen. Die Losverfahren, das sind ja auch letztlich spielerische Schicksalsentscheidungen. Wer ist der Arsch, der das tun muss? Das ist der, der die Arschkarte gezogen hat. Auch die Karten wurden ja zum Losen verwendet. Die niedrigste Karte, das war eben der, der hatte dann verloren, der musste das machen. Oder das kürzeste Strohhelmchen, das kürzeste Streichholz, was auch immer man da gehabt hat. Und dieses Losen in vielfältigster Form ist etwas, was wir im Leben auch kennen. Also wer unter schlechten Bedingungen startet, in Deutschland ist das leider sehr, sehr problematisch, der hat auch eine schlechtere Bildung, der hat ein schlechtes Los gezogen. Und wir hoffen dann, dass wir mehr als Nieten bekommen.
Wir mischen die Karten neu. Nach den 11 Uhr Nachrichten geht's bei uns weiter über sprichwörtlich Spielerisches. Dann werden wir auch ganz konkret mal einige Spiele abhaken und das, was sprachlich daraus erwächst, beispielsweise jemanden Schachmatt setzen oder jemanden in Schach halten. Also über Schach werden wir auch nochmal ausführlicher reden.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Heute spielerisch geht es bei uns zu im Redensartenratsch mit Dr. Rolf Bernhard Essig aus Bamberg. Zeitlose Klassiker sind dabei, die wir schon erwähnt haben. Schafkopf zum Beispiel oder auch Schach oder Backgammon. Oder auch tatsächlich heute vergessene Spiele, wie beispielsweise Faro, die aber sprichwörtlich sich gehalten haben. Über all das wollen wir auch noch in dieser Stunde sprechen. Vor allem aber auch um die Tatsache, dass der Mensch seit jeher spielt. Das haben wir vorhin einfach so ungeschützt behauptet. Die Frage wäre tatsächlich, seit wann spielt er? Auch diese Frage wird zu klären sein. Wir sind heute bei Habe die Ehre bei sprichwörtlich Spielerischem mit meinem Gast Dr. Rolf Bernhard Essig. Ja, am Montag, der erste der Werktage. Das Wetter ist vergleichsweise, naja, bescheiden, sagen wir mal, bayernweit. Sind wir heute ausreichend verspielt drauf für das Thema?
Unbedingt. Das ist ja gerade Spielewetter. Also wenn man die Gelegenheit dazu hat, dann sollte man bei schlechtem Wetter zumindest diese bekannten Spiele, Mensch, ärgere dich nicht oder etwas Ähnliches spielen. Und dieses ist ja selbst vom Titel her sprichwörtlich geworden. Und das ist alleine etwas, was ich als Kind schon ganz schön fand, zu sagen, ja, das ist die Idee dahinter. Man soll spielen und wenn man verliert, sich nicht drüber ärgern. Und ja, es ist sehr banal, aber ich meine, man kann gar nicht einfach genug mit dem Spielen anfangen. Es ist ja wirklich so die Frage bei Fingerspielen, die man mit Kindern spielt, die so einfach sind oder eben Hopp-Hopp-Bereiter. Man weiß schon von der Regel her, was jetzt kommen wird. Und gerade dieses Mitspielen, das ist so entscheidend und bei schlechtem Wetter dann im Urlaub zu sagen, und jetzt spielen wir aber zusammen. Das Ölspiel erinnere ich mich noch an früher.
Das Ölspiel?
Ja, das, okay. Da ging es dann schon um Quellen, die man irgendwo finden kann, ach so, im okay. Nahen Osten oder auch in Südamerika. Und wie man das Öl dann zu welcher Frachtrate mit Öltankern verschiffen kann. Also
man musste nicht das Wohnzimmer aufwischen nach hinterher.
Nee, überhaupt nicht. Aber wir konnten uns beölen über manche Regeln, die etwas an der Wirklichkeit vorbeigingen, weil sie natürlich vereinfachten. Aber durch vereinfachte Regeln kann man die komplizierteren ja dann auch besser erraten vielleicht oder sich darauf vorbereiten.
Aber sehr beeindruckend ist tatsächlich das, was Sie gerade auch gesagt haben. Mensch, ärgere dich nicht. Ein Spiel, das selber sprichwörtlich wird. Letztendlich auch die Reise nach Jerusalem vom Anfang der Sendung auch sprichwörtlich geworden. Also dass wirklich solche Spiele Legende werden im Endeffekt. Und das andere, was mir auffällt, trotz aller Digitalisierung und Spielen an Spielkonsolen und großen Monitoren oder selbst am kleinen Smartphone wird gedaddelt, dass trotzdem diese klassischen Brettspiele weder eine Renaissance brauchen, noch irgendwie wieder erfunden werden müssen, sondern die sind eigentlich immer da. Und vor allem, sie sind nach wie vor populär. Woran liegt das?
Es sind wahrscheinlich sehr an grundsätzliche, wie sagte Tucholsky, an die niedersten Instinkte appellierende Spiele, die jeder sofort oder relativ schnell begreifen kann. Das ist schon mal toll. Dann hat man ja dieses Erbe. Man weiß, mein Vater hat das gespielt und meine Mutter und meine Oma und mein Opa und mein Onkel und die Tanten. Und das ist ja auch ein sozialer Kitt, dass bestimmte Spiele immer wieder weiter gespielt wird und diese von Kindesbeinen an. Und da es ein Glücksspiel ist, geht es ja auch nicht darum, dass es irgendwie sich verändert. Beim Schach ist es ganz klar, wenn ich gegen einen Großmeister spiele, dann ist das nach ein paar Zügen zu Ende, weil er verzweifelt ist, was ich für einen Quatsch da mache und nicht mehr weiterspielen will.
Aber vielleicht kann man ihn auch verwirren dadurch.
Ja, das befürchte ich, wird bei einem Großmeister nicht funktionieren. Aber also diese einfachen Spiele, das ist das eine. Dann das Anschauliche dabei, schon die Frage, wer bin ich denn? Also ich weiß nicht, was war Ihre Lieblingsspielfarbe als Spielfigur?
Immer
hatten
blau.
Sie eine?
Blau.
Immer blau. Ah, sehen Sie bei mir was schwarz. Mhm. Ich wollte immer die schwarzen Kegelchen haben beim Mensch ärgere ich nicht. Fragen Sie mich nicht, warum.
Die Bösen, die Coolen.
Ja, oder es war sogar eine Art von ja, Übervorteilung, denn mit dem Schwarzen wurde man ja gern auch ein bisschen gehänselt, genau wie Sie es jetzt angedeutet haben. Aber wenn man dann sagt, das sind meine Lieblingsfiguren, dann bin ich ja diesem Spott schon voraus. Mhm. Also selbst bei so ganz kleinen Dingen wie, welche Spielfigur wähle ich, sind da schon so viele Dinge, die ich lerne dabei. Welche Bewertung haben Farben beispielsweise? Es gibt ja gerade eine große Problematik, was schwarz ist, wie man schwarz auch schreibt. Und wir haben genügend Menschen, die sich als schwarz bezeichnen. Die Frage, bin ich schwarz genug, wenn ich so und so viel Anteil eines schwarzen Vorfahren habe? Oder bin ich jetzt schon zu weiß in diesem emphatischen Sinne? Aber ich hoffe doch, dass auch Leute, die etwas problematisch finden, dass wir schwarz fahren, gerne schwarze Zahlen schreiben.
Absolut.
Also es ist eben das Schwarz nicht nur eine schillernde Nichtfarbe, die alles aufsaugt und absorbiert, sondern es ist eben auch eine, die ganz, ganz unterschiedliche Images hat. Das kleine Schwarze von Coco Chanel beispielsweise ist ja auch etwas sehr, sehr Positives.
Und was mich betrifft, Schwarz macht schlank. Das ist eine ganz besondere Funktion der Farbe Schwarz.
Ich dachte, weniger
die sehr,
essen.
Nein, die schätze ich tatsächlich sehr. Nein, es ist auch Legende. Letztendlich
ja.
Und funktioniert nicht so wirklich. Interessant ist aber auch der politische Aspekt, dass die politischen Parteien, zumindest in Deutschland, ja genau diese Mensch ärgere dich nicht Farben quasi für sich gepachtet haben. Das ist jetzt natürlich von der Herleitung Blödsinn, aber wir haben natürlich das Gelb der FDP, wir haben das Rot der Sozialdemokratie, wir haben die Schwarzen Konservativen, neuerdings haben wir auch Blau, ja, also im Endeffekt und Grün ab und zu auch. Also auch da stellt sich die Frage, dieses parteipolitische Spektrum, was steht da farbpsychologisch eigentlich dahinter?
Das will ich jetzt gar nicht klären, nachdem ja also die CDU mit ihrem Cardinabio Blau auch noch sehr, sehr seltsame Wege zu gehen sich überlegt hat. Also wenn da Agenturen ins Spiel kommen, das ist dann auch ein bisschen komisch. Also ich will denen jetzt nicht das Spiel verderben, aber die Farben, das Farbspiel ist etwas sehr Wichtiges und wir kennen das ja auch genau in diesem künstlerischen oder von mir aus auch Modesinn. Das Farbspiel, die Farbpalette, das ist ja synonym, gleichbedeutend, das ist ja auch eine schöne Idee, dass der Regenbogen Farbenspiel uns zeigt und dieses eine Farbe kann in die andere übergehen. Es sind letztlich Wellenlängen von Licht, die wir da wahrnehmen oder eben nicht mehr wahrnehmen. Die Sache macht uns vielleicht auch ein bisschen klüger in der Frage, ist das jetzt eine klare Bedeutung, die damit verbunden ist oder eben nicht? Wir wollen ja nicht nur das Schwarz-Weiß-Denken haben. Man hat das übrigens auch mal schwarz-bunt genannt und meinte damit eigentlich also Schachbund. Mhm. Das bedeutet eben nur schwarz oder weiß.
Oder weiß, ja.
Also nachts sind alle Katzen grau. Das wissen wir, dass die Stäbchen diese Fähigkeit haben zur hell-dunkel-Differenzierung und die Zäpfchen für die Farbwahrnehmung da sind. Hoffentlich habe ich das jetzt wieder richtig gehabt.
Gut, dass wir inzwischen das Farbfernsehen haben, denn auch da spielen ja diese Regenbogenfarben eine gewisse Rolle. RGB, das, was technisch dem Farbfernsehen zum Grunde liegt, Rot, Grün, Blau und alles, was daraus gemischt werden kann, ist ja auch sehr interessant. Zurück zum Verspieltsein. Mhm. Das heißt, verspielt sein heißt, man kann sich im Spiel auch verlieren?
Im doppelten Sinne, also verspielt kann ja heißen, das ist ein kleines Kätzchen, das kann gar nicht mehr anders als verspielt sein, das spielt dauernd und lernt dabei, wie wir ja wissen, aber man kann natürlich auch Haus und Hof verspielen. Also diese schnellen Wechsel, die das Spiel uns ermöglicht zu erleben, die bereiten vor auf das, was dann im Leben nachher kommt. Mhm. Und beim Schachspiel ist es ja so, dass es eine Art Kriegsspiel war. Früher sah man das noch deutlicher, wenn der Turm ein Kriegselefant war, dann war das sehr, sehr stark und klar zu sehen, um was es geht. Es gibt längst wieder Spiele, bei denen die Krieger klarer zu sehen sind. Auch so ein Ausdruck wie, das ist nur ein Bauernopfer, wird dann klar, die Bauern, die wurden ja als eine Art...
Das Fußvolk, ja. Die Infanteristen.
Das waren ja oft wirklich Bauern. Also es waren diejenigen, die den Rittern in die Schlacht folgen mussten und die wurden dann vorausgeschickt und niedergemetzelt, bis dann die Ritter irgendwann geruhten, miteinander dann auch zu kämpfen. Und die hielten sich ja erstens sehr, sehr stark bedeckt im wahrsten Sinne des Wortes und sie hielten sich an viele Regeln. Aber wenn Bauern starben, das war denen vollkommen gleichgültig, jedenfalls weitgehend. Und deswegen auch ein Bauernopfer sein ist im Schach etwas, aber es ist auch eine Widerspiegelung der Realität. Oder wenn politische Posten ausgetauscht werden, dann sagt man auch, wir müssen eine Rochade vornehmen, was ja auch wieder ein Spielzug aus dem Schach ist. Oder ich mache etwas nur en passant. Das ist schon klar, dass ich das nur nebenbei mache, aber Schlagen im Vorübergehen nennt man eben auch en passant. Mhm.
Und selbst wenn wir im Urlaub im Hotel einchecken, haben wir etwas Schach in uns.
Ja, das ist eine etwas kompliziertere Geschichte, aber sehr, finde ich, aufregend. Es ist so, dass das Schachspiel aus dem Indischen kommt, aber im Persischen so richtig berühmt bekannt wurde. Und da wurde der König damals nach dem Schach von Persien genannt. Das war der Herrscher. Wir haben das im Deutschen nur mal differenziert zwischen dem Schah von Persien, damit wir wussten, das ist der. Und der Schach, aber so wird es dort eigentlich ausgesprochen, ist der König. Mhm. Danach wurde das Spiel dann auch genannt. Und das hat sich über die Kreuzritter und über Mittelfranzösisch und Englisch, Checkers und so weiter weiterentwickelt. Wenn man den König bedrohte, sagte man Schach oder dann eben Checkers. Und man hielt den König damit auf. Er konnte sich nicht mehr so gut bewegen, er hatte jetzt weniger Bewegungsfreiheit und das hat man dann übertragen auf Kontrollpunkte. Auch dort hat man Reisende aufgehalten und dann hat man auch sie kontrolliert.
Die Checkpoints.
Und deswegen wurden das die Checkpoints und dort wurden die Reisenden kontrolliert. Also hat man das Kontrollieren am Checkpoint auch Checken genannt oder durchchecken. Und das macht ja bis heute der Mechaniker oder die Mechanikerin am Motor. Aber dieses Checken hieß dann eben auch etwas verstehen. Indem ich etwas kontrolliert habe, geprüft habe, dann verstehe ich das auch besser. Also du bist ja ein echt großartiger Checker. Mhm. Und wenn jemand so ein toller Checker ist, dann hat er auch Checker-Moves drauf. Das sind ganz besonders ausgefuchste, gewitzte Bewegungsmuster, wie man ganz lustig T-Shirts zusammenfalten kann oder sich die Schuhe binden oder eine Treppe hinuntergleiten kann. Also Checker-Moves, das ist eine eigene kleine Unterabteilung von YouTube-Filmchen auch. Und das hat auch zum Scheck geführt. Der Scheck war eine Bankanweisung mit einem Kontrollabschnitt und dieser wurde gecheckt.
Damit er nicht ungedeckt ist.
Das führte dann eben zu dem Ausdruck Check im Französischen und dann auch im Deutschen. Der Bodycheck, der Crosscheck kommt daher und dann auch noch natürlich die zu checkende Checkliste, die erfunden wurde von Boeing, nachdem eine XB-1 abgestürzt wurde, leider beim Schauflug vor Militärs.
Auch das noch.
Da hatte jemand die Ruderverriegelung zu lösen vergessen, weil eben so viele Dinge bei diesem modernen Langstreckenbomber zu beachten waren, dass der das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Folge war, Boeing entwickelte eine Liste mit Dingen, die vorher zu überprüfen waren, und darüber stand Checklist, also überprüfe die Liste.
Ja.
Und so war die Checkliste geboren.
Jetzt gibt es auch artverwandte Spiele zum Schach. Beim Schach hat ja der König seine Königin zur Seite, aber es gibt auch eine eigene, ja, um nicht zu sagen Schachform, zumindest vom Spielbrett ist es sehr verwandt, die Dame nämlich. Wurde die erst nach dem Schach erfunden?
Die Dame ist recht unabhängig davon erfunden worden. Also es gibt sehr, sehr viele ähnliche Brettspiele, die mit solchen Feldern funktionieren. Wir kennen auch Go und Mühle und so weiter. Aber beim Damespiel, da ist es jetzt sprichwörtlich interessant, dass es praktisch zu keiner weiteren übertragenen Bedeutung geführt hat, außer dass man unter Männern manchmal sagte, dass das jemand ist, der gerne Dame spielt und eigentlich einen Schürzenjäger damit meinte.
Okay.
Also bei der Mühle ist es deutlicher, die Zwickmühle, in die man geraten kann, dass kennt man, dass jemand mit jedem Zug eine neue Mühle aufmacht, und damit ist man in einer sehr, sehr schlechten Situation.
Die Spielsteine sind zumindest aber ähnlich. Also die Dame auch als
doppelter
genau. Spielstein?
Genau, genau, genau. Da ist eben ein Spielstein auf dem anderen, das passt zum Sex dann auch ganz gut.
Kein Wunder, dass es zahlreiche Spielredensarten gibt, allein schon, was wir heute alles so gestreift haben in dieser Sendung. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, das ist Goethe, und müssten wir also heute eher umdichten, hier spiele ich und das darf sein?
Zumindest auch.
Oder das
also
ist fein?
Besser jedenfalls als eine Kaufhauskette, beziehungsweise, ich sag's jetzt nicht, was die aus dem schönen Faust-Zitat gemacht haben.
Hier kaufe ich ein.
Dieses,
ja, ich erinnere mich.
Ja, also diese Spiele mit Redensarten, Sprichwörtern in der Werbung, das ist ja auch wieder ein ganz eigener Punkt, wo wir, auch wenn mich jemand manchmal fragt, kann man denn von dem Beruf leben? Also es sind ja nicht nur die sprichwörtlichen Redensarten, aber ich sage dann, ja, man kann vom Schreiben leben, wenn man Werbefuzzi ist, um das jetzt mal böse zu sagen, dann braucht man Sprichwörter und Redensarten. Und wenn man Glück hat, wird die eigene neue Art von Motto oder Slogan zu einer sprichwörtlichen Redensart. Art. Also dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Das hat sicher ein kluger Kopf entwickelt. Und in Russland, in manchen anderen Ländern sagt man auf Deutsch Vorsprung durch Technik. Also man hat das sogar, diesen Audi-Spruch, übernommen, direkt in der Herkunftssprache.
Genau.
Also ein guter Slogan, der kann dann auch mal in das sprichwörtliche Allgemeingut übergehen. Also dieses Spielen mit diesen vorgeprägten Wendungen, das ist eine großartig produktive Sache, gerade eben in der Werbung.
Und sie werden dann oft in die eigene Sprache quasi integriert. Ich hatte schottische Freunde tatsächlich, die mich besucht haben zu einer Zeit, als ich einen gebrauchten Audi 80 fuhr. Und dann standen sie so anerkennend davor, weil deutsche Autos werden in Schottland durchaus auch geschätzt. Und dann sagte mein schottischer Freund Lindsay, oh, it's a Vorsprung zur Technik. Und ich sagte, bitte was? Ja, also das ist Qualität quasi.
Ja, ja.
Und dann habe ich erst verstanden, was er meint. Vorsprung durch Technik ist auf Schottisch quasi dieser verballhornte Slogan Vorsprung durch Technik und steht eben für die Marke Audi.
Das ist wie wenn wir versuchten, Schottisch zu sprechen. It's a Brobracht, Mönlacht, Necht, Necht.
Hat was Fränkisches, finde ich.
Ja, dieses schöne R, na klar. Und diese schönen Wechsel und manchmal auch nicht ganz korrekten zwischen harten und weichen Lauten. Der Franke kann ja die harten Laute, er weiß nur nicht, wo sie hingehören.
Gespielt wird seit jeher, haben wir gesagt, das ist so die These. Wir haben auch gesagt, Spielen ist ein Lernprozess, Spiel ist auch Zeitvertreib. Die Frage ist, hat Spiel überhaupt einen Sinn und seit wann spielt der Mensch tatsächlich? Kann man das pauschal auf den Punkt bringen, präzise beantworten?
Wahrscheinlich, also präzise nein, wahrscheinlich ist es, in der Tat, so wie wir auch bei Tieren ja sagen, die spielen miteinander. Eine Frage, wie definiere ich Spiel? Wenn ich sage, das ist ein nicht ernstes Ausprobieren von etwas. Das wäre vielleicht die allgemeinste Definition. Dann ist das eben im Tierreich schon da. Und wir sollten uns ja immer klar machen, wir sind nur besonders riechende Tiere, wie Bertolt Brecht mal gesagt hat. Und müssen uns da nicht besonders toll vorkommen. Diese spielerischen Ansätze und spielerischen Vorkommen sind in der Tierwelt da. Eindeutig. Dieses Fangerlis-Spielen, also ich meine, da muss man nur junge Hunde und junge Katzen haben, die fangen ja ihren eigenen Schwanz auch manchmal. Also das sind Dinge, die sind da schon vollständig da. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Form, die wir als menschlich betrachten, das Musikspielen. Das ist ja in der Sendung auch immer ganz wichtig. Und frühe Instrumente, die man gefunden hat, sind so 40.000 Jahre ungefähr alt. Flöten vor allen Dingen, wobei es da auch ein bisschen Streit darum gibt, wie sehr das jetzt eine Flöte ist. Aber man kann sie auch hören in archäologischen Ausstellungen, wo Repliken hergestellt werden. Wie klingt denn so eine Schwanenknochenflöte beispielsweise? Und andere Instrumente, die erkennen wir einfach nicht. Wir hatten kurz im Stadtmuseum Erlangen zu einer Ausstellung Textilis aus der Steinzeit, der Franz Tröger und ich, ein Programm mit Steinzeitmusik. Mhm. Natürlich hatten wir da Steine dabei und haben damit Musik gemacht. Und vielleicht erinnert sich jemand an den unglaublich schönen Film von Peter Bogdanovich, Is Was Doc, mit Barbara Streisand und Ryan O'Neill von Love Story. Und der hat dort als Forscher die Idee, dass er die Steinmusik erforschen möchte. Das kriegen wir halt leider nicht hin, aber wir können uns sofort vorstellen, dass die Rhythmusinstrumente zur Verfügung hatten. Und wenn man mit Holz auf Holz klopft oder Steine zusammenklopft, wir haben das in der Ausstellung dann eben auch in dem Programm vorgestellt, das ist sofort da. Der ganze Rhythmus ist da und man kann sehr schnell Musik machen mit ganz vielen Leuten und daraus dann eine Horde formen.
Oder eine Samba-Gruppe, in der ich zum Beispiel 10 Jahre auch geklopft habe, getrommelt habe und das Coburger Samba-Fest unsicher gemacht habe. Also ich bin schon der Meinung, dass das Klopfen, das Schlagen auf etwas die Urform von Musik ist. Und wenn man dann sich überlegt hat, dass das unterschiedlich klingt, je nach Größe des Steins in dem Fall oder was auch immer man da benutzt als Membran, wo man draufhaut, dann kamen erst die Noten dazu. Man sagt, man kann hochklopfen und tiefklopfen und mittelklopfen, aber das Klopfen, Schlagen an sich ist, glaube ich, die Urform von Musik.
Genau, und Body Percussion funktioniert ja ohne alles Weitere. Und da gibt es solche Meister, wenn man denen mal zuschaut, wie sie aus ihren Backen, und zwar den oberen wie den unteren, oder dem Bauch Geräusche hervorbringen und natürlich auch mit den Händen und mit den Füßen. Das ist grandios.
Auch anderweitig gibt es durchaus Sprichwörter, die wir ja nicht zu uns übertragen können, aber gibt es auch welche, die wir auf der schottisch-britischen Insel finden, die eine Rolle spielen, die besonders erwähnenswert sind, die Sie kennen?
Jetzt muss ich überlegen, ob mir was dazu einfällt. Ich war zwar mehrfach in England und in Schottland. Ich überlege, was wir da gespielt haben. Wir haben Poker gespielt, aber
das Pokerface ist natürlich auch sowas, was sich daraus entwickelt hat.
Ja, und natürlich
ist kein Sprichwort, aber einfach ein Gesichtsausdruck.
Ist schon sprichwörtlich, kann man unbedingt sagen. Oder wenn jemand eine gute Hand hat, sagt man ja auch mal, das war jetzt ein Full House. Ich habe jetzt eine wirklich gute Art von Erfolg gehabt und das kommt ja auch direkt aus dem Pokern heraus und das passen müssen, ist zumindest ein Teil vom Pokern auch zu hoch gepokert haben. Das ist auf jeden Fall sehr sprichwörtlich geworden, wenn jemand eben zu viel gewagt hat und dann ist aber alles verloren. Dann natürlich auch das, Gott, jetzt fällt mir gerade der Ausdruck nicht ein, Blöffen natürlich, der große Bluff oder Bluff oder Bluffen, sagt man wahrscheinlich sogar auch. Es ist ja sehr spannend, wann englische Ausdrücke aus einem deutsch ausgesprochenen in einen mehr oder weniger pseudo-englischen Ausdruck übergegangen sind. Und also der Bluff oder das Blöffen, das kennen wir alle. Und das wollen wir natürlich gerne hinkriegen. Und dazu braucht man dann ein Pokerface unbedingt. Die Highland Games fallen mir jetzt endlich natürlich ein.
Baumstamm werfen.
Ungeheuer. Oder auch diese fürchterlichen schweren Steine und da sind wir dann wieder auch in Bayern. Also da gibt es ja sehr, sehr ähnliche Kraftspiele und die sind schon ja eine tolle Idee, dass man Spielen einerseits tänzerisch machen kann, aber dann eben auch wirklich Kraft, dann aber auch Geschicklichkeit. Das kann man als militärische Vorform sehen, aber In der Tat geht es ja auch durchaus um körperliche Gesundheit. Es geht um eine Art von gesunden Wettbewerb. Ich bin immer sehr dafür, dass man Noten kriegt, auch wenn mich jemand jetzt steinigt oder Punkte bei den Bundesjugendspielen. Warum denn nicht? Es wird immer jemanden geben, der viel, 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 viel besser ist als ich. Aber ich kann mich doch ein kleines bisschen einordnen, wenn ich den, wie heißt er nochmal, den Schleuderball nach hinten geworfen habe, dann habe ich halt minus 20 Punkte.
Aber man kann ja auf jeden Fall, und da sind wir wieder bei dem Thema sich ärgern beim Spielen oder sich nicht ärgern sollen, Mensch, ärgere dich nicht, man kann in jedem Fall auch verlieren. Also nicht nur sich selbst, sondern auch das ganze Spiel.
Ja, also das Spiel verloren geben, das Spiel ist aus, wobei das eher dann auch auf das Schauspiel gerichtet war. Also aber
ausgespielt.
Genau, jetzt hast du ausgespielt.
Im Western.
So. Das war es jetzt. Ne? Also dann kriegt man den Gnadenstoß oder den letzten, den Todesschuss, was auch immer im Western. Also das Spiel ist aus. Nicht umsonst haben wir einige Filmtitel anders übersetzt. C'era una volta nel West wurde bei uns zu Spiel mir das Lied vom Tod. Und alleine dieser Titel, es gibt ja so ein paar deutsche Titel, die wirklich mindestens so gut sind wie die Originaltitel. Wenn die Gondeln Trauer tragen, gehört da auch mit dazu. Und Spiel mir das Lied vom Tod, wie oft hat man das im Rundfunk, in der Zeitung, bei Veranstaltungen. Wir selber, meine Frau, der Franz und ich, wir hatten ein Programm, das hieß Spiel mir das Lied vom Schäuferla. Und da ging es nur um Schäuferla und nach 40, 60 Minuten, je
aber
nachdem,
wann es
fertig war, gab es dann auch ein Schäuferla. Und das haben wir fast 2 Dutzend Mal gemacht. Wir können also sagen, wo gab es die besten Schäuferla, und das hat die Bibliothek in Neunkirchen am Brand organisiert. Ach, das war gut. Oder das Hirtenmuseum in Hersbruck, die hatten auch in der Museumsküche ein großartiges Schäuferla gemacht. Also Spiel mir das Lied vom Schäuferla ist jetzt aber schon länger nicht mehr gemacht worden. Und aber ja, eben auf der Bühne spielen, und das ist ja wieder etwas, was man lernen sollte. Im Sozialen spielen wir ja alle Rollen. Sie hatten das ganz am Anfang erwähnt. Rollen deswegen, weil man beim Theater die Texte auf kleinen Papierrollen kriegte, wenn es jedenfalls eine kleine Rolle war. Und wenn es eine größere war, dann hat man eine große Rolle gespielt. Da stand eben der Text drauf. Das ist in ganz Europa verbreitet als Ausdruck, weil man das überall eben auch so machte. Und diese sozialen Rollen spielen, also Sie jetzt als Moderator, ich als Wachs in Ihren Händen, das da geformt wird, wie Sie das möchten, das gehört eben auch mit dazu. Da wird etwas eingeübt durch das Spielen.
Okay. Nein, ich schätze sie wirklich als eigenständige Kerze, die vor sich hin brennt, die ich gar nicht groß bewegen muss oder verändern muss. Aber tatsächlich lassen Sie uns noch ganz kurz zu dem Spielen und auch zu dem Verlieren. Also Spielen bedeutet immer auch, dass man verlieren lernt dabei, klar. Und wir waren das letzte Mal im Frühling hier zusammengesessen, da ging es um die Geschichte des Fluchens. Da hatten Sie eine Ausstellung kuratiert im,
im Museum für Kommunikation. Läuft noch bis Januar. Potzblitz, genau. Vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech.
Sehr sehenswert. Das heißt, das Fluchen gehört auch zum Spielen.
Ja, wir haben dort ein Fluchspiel auch in ganz alter Arcade-Optik. Da kann man einander mit Flüchen treffen und muss versuchen, denen auszuweichen. Das ist an Monkey Island angelehnt, einem uralten Gamer-Spiel. Übrigens, aus der Gamer-Sphäre gibt es auch wieder sprichwörtliche Redensarten. Wenn man jemanden beleidigen will in einer ganz netten Form, sagt man, du bist ja ein NPC, ein Non-Playable Character.
Okay.
Das heißt, du bist Staffage. Du bist in diesem Videogame einer, der vorkommt. Du bist zum Beispiel in der Bank und wirst da überfallen und wirst vielleicht auch erschossen. Aber ich kann mit meinen Joysticks und so weiter nichts mit dir machen. Du bist einfach ein Teil des Spieles. Aber ich kann nichts mit dir anfangen letztlich, außer das, was ich will. Du bist also unselbstständig und insofern auch ein bisschen uninteressant. Also aus der Videogamer-Szene gibt es eine ganze Reihe von auch geflügelten Worten. The cake is a lie. Oder sehr berühmt, Elon Musk hatte ja Patente offengelegt und gesagt, all our patents are belong to you. Und dann sagt man, was ist denn das für ein Englisch? Aber das kommt aus, Space Invader, ein japanisches Videospiel der ganz frühen Sorte. Die hatte als eine solche Linie, all your bases are belong to us. Und das fanden die Gamer so lustig, dass das immer wieder verwendet wurde. Und das ist seit Jahrzehnten ein geflügeltes Wort, bis hin eben zu Elon Musk, der das dann auch wieder in einer Anspielung verwendet hat. Und die Allusion, wie man dann auch früher gesagt hat, das ist schon lateinisch, alludere, also auf etwas anspielen.
Wobei er schon manchmal ein komisches Englisch spricht tatsächlich, dieser Elon Musk, weil er ja auch eigentlich aus Südafrika kommt und einen ganz anderen Zungenschlag eigentlich
hat. Wenn er nur komisch spricht, bin ich sehr zufrieden.
Ja, das stimmt. Das heißt, man muss verlieren lernen, ist das eine, und spielen lernen, ist diese Fähigkeit uns grundsätzlich in die Wiege gelegt oder müssen wir auch das mühsam uns aneignen? Ist nicht jeder ein Spieler?
Im körperlichen Sinne ist es im Basal im Grundsätzlichen nicht so, dass wir es lernen müssen. Kleine Kinder sind sofort dabei, mit sich selbst zu spielen oder dann eben auch mit anderen. Vorsprachlich passiert das alles schon. Und dann im Laufe der Zeit, klar, lernen sie immer mehr. Sie werden hoffentlich keine Spieler im emphatischen Sinne wie bei Dostojewski, also jemand, der einfach nicht anders kann, der spielsüchtig ist, ein ganz großes Problem auch, wie das so umkippen kann von der Freude am Spiel zu einem Zwang am Spiel, dass ich wirklich gar nichts mehr anders tun kann, als am einarmigen Banditen sitzen oder Roulette spielen oder was es auch immer ist.
Baccarat.
Ja, es ist eine eigene Sucht, die dann daraus kommen kann. Was wir übrigens ganz, ganz häufig vergessen, wir lernen beim Spielen auch gewinnen. Es ist ja eine Frage, wie gewinnt man in einer Gruppe? Und da gibt es natürlich die, die dann singend und tanzend um den Tisch herum sich bewegen und vielleicht auch noch spöttisch sind. Das sind dann keine so richtig guten Gewinner. Wir kennen den guten Verlierer, aber eigentlich genauso wichtig ist der gute Gewinner oder der gute Mitspieler, die gute Miene zum bösen Spiel machen, wie das in Schillers Taucher heißt. Das ist ja auch ganz entscheidend, dass ich nicht den anderen demütige, sondern sage, gerade beim Glücksspiel, beim Zufallsspiel, jetzt war das Glück auf meiner Seite, aber das nächste Mal kann es ja genau umgekehrt wiederum gehen. Also insofern lernt man da ganz viele Rollen wiederum.
Und oft triumphiert ja nicht der Spieler oder der Mitspieler oder die Mitspielerin, sondern am Ende dann doch die Bank, gerade beim Glücksspiel. Und das ist ja letztendlich auch so der spielerhafte Charakter bis hin zu Menschen der Zeitgeschichte wie Adolf Hitler, der ja mal gesagt hat, er ist ein Babonk-Spieler letztendlich. Das spielt ja da auch eine Rolle.
Ja, also klar, die Spiele sind auch etwas, was einen verführen kann. Bestimmte Ausdrücke, wir dürfen gar nicht vergessen, Büchner hat, glaube ich, mal gesagt, geht euren Worten einmal nach, bis sie sich realisieren. Also er hat es ein bisschen anders gesagt, aber wirklich mal überlegen, wie bestimmte Wörter mich auch dazu verführen, bestimmte Dinge zu tun. Und jemand wie Hitler oder wie auch andere, die solche Wörter wie Wabonk spielen in ihrem Wortschatz haben, die werden auch dadurch nochmal zusätzlich angestachelt. Die sind jetzt nicht durch das Faro- oder auch Roulette-Spiel dazu gebracht worden, das so zu tun. Da ist natürlich was ganz anderes wichtig. Gleichzeitig haben sie aber auch eine Parole damit aufs Tapet gebracht. Und daran wollen sie sich ja auch messen lassen. Daran halten sie sich auch. Das ist ja das Positive, das Negative an Sprichwörtern. Ich verwende sie als Motto und als Firma beispielsweise kann das eine Richtschnur sein. Daran halte ich mich einfach. Aber es kann dann auch eine schlechte Richtschnur sein. Und ich will jetzt gar keine bösen Motti nennen, aber bei jemandem wie Hitler, der dann auch mit Menschen spielt, mit Menschenleben spielt in millionenfacher Weise, dass also allein in Russland 20 bis 30 Millionen Menschen gestorben sind, das ist unerhört und ist eben auch durchaus passend zu einem Teil seines Charakters, der dieses Spielerhafte hatte. Und wie am Roulette, nur dass ich gar nicht mehr sehe, das sind ja eben keine Chips, keine Jetons.
Völlige Entmenschlichung letztendlich, genauso wie bei dem industriellen Massenmord an den Juden. Das heißt, da wird aus dem Wabonk-Spieler dann irgendwann der Hasardeur.
Ja, also das ist eben etwas, worüber wir in der Vorbereitung zur Sendung kurz auch sprachen, dass Spiele vergessen werden, wie eben Faro beispielsweise, und Ausdrücke aus dem Spiel sich aber so verbreitet hatten, wie eben Paroli bieten oder Wabonk spielen oder Hazard spielen, die wir jetzt gar nicht erklären wollen, weil das zu weit auch führte. Und ehrlich gesagt bin ich auch kein Experte in der Hinsicht. Da müsste man die Frau Falkenberg dann vielleicht fragen, im Spielzeugmuseum hier in Nürnberg. Aber es ist eben so, dass wir häufig solche Überlebenden haben im sprichwörtlichen Sinne. Und das Eigentliche, was das wichtig war, das haben wir inzwischen vergessen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand auf der Welt noch Pharo spielt. Also in den USA war das auch über lange Zeit ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich weiß aber nicht mal, ob man in den USA das auch so noch sagt, ob man da von Paroli spricht. Mhm. Das wäre ganz spannend zu sehen. Aber ja, jedes Land hat so seine Spiele. Ich bin überzeugt, dass es über Go oder Gobang garantiert auch ganz, ganz viele sprichwörtliche Redensarten gibt. Und aber irgendwann ermattet so ein Spielredensartenforscher dann auch. Und das kommt wirklich aus dem Persischen, auch wenn man es nicht glauben sollte, aber Schachmatt heißt, der König ist tot. Mhm. Und wenn ich mich ganz tot fühle, erschossen, wieder geredet, dann kann ich auch sagen, ich fühle mich matt. Und daraus ist dann ein deutsches Wort geworden, sodass ich sage, ich bin ermattet. Und da würde man jetzt überhaupt nicht ans Schachspiel denken oder dein Witz ist matt wie deine Schokolade. Nein, dein Witz ist schal wie deine Limonade. Jetzt habe ich mich aber richtig schön verspielt.
Und Paroli, um nochmal tatsächlich darauf zurückzukommen, das war irgendwie immer so das Dreifache dessen, was man ursprünglich gesetzt hat, wenn man das gewinnt.
Genau.
Dann hat
oder
man Paroli.
Eine Art von Verdoppelung auch. Und 1 plus verdoppelt, das hat dann eben diese Dreifach-Sache geboten. Und damit hat man eine starke Position behauptet, der Bank gegenüber. Und insofern hieß das dann auch, ich bin selbstbewusst. Ich kann dir nicht nur Stärke demonstrieren, sondern ich stelle dir auch einen Widerstand gegenüber. Ich bin jetzt niemand, mit dem du so umspringen kannst. Ich biete dir Paroli. Aber sie erwähnten es schon, die Bank gewinnt immer. Das stimmt nicht ganz. Also Bernoulli und Euler, wie ich nachgeschlagen habe, hatten sogar Theorien, wie man beim Pharo gewinnen kann, wie die Wahrscheinlichkeit da auch gesteigert werden kann. Es gibt eine Menge Filme über die Systeme beim Roulette und eine meiner Lieblingsgeschichten, da geht es, ich glaube, es ist Jack London, um Roulette spielen und da hat jemand ein System und irgendwann kommt man drauf, dass der Kessel, also diese drehbare Scheibe, sich verzogen hat. Und durch diese leichte Verzogenheit des Holzes ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel, wenn sie da reingeworfen wird, auf dieser Zahl landet, dann eben deutlich größer. Und so ist das System eigentlich ein Fehler in dem Spieltisch.
Man darf bloß nicht zu hoch pokern.
Nein.
Ich habe die Ehre, neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Wir haben fast alles abgeräumt, oder? Frage ich jetzt meinen Gast.
Alle Neune.
Alle Neune, oder? Das sind die Kegel- und Bowling-Spiele. Die haben wir noch nicht sozusagen gecheckt.
Wir haben ja hier eine ruhige Kugel geschoben. Also das kommt so aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, wo man den Etappenschweinen, wie man manchmal sagte, von der Front aus her zugeschrieben hat, die täten ja außerhalb des Kugelhagels da hinten bloß Kegel schieben. Mhm. Und insofern dann auch Kegel schieben übrigens kenne ich eher aus dem Süden Bayerns von meiner angeheirateten Großmutter, die sagte das ja immer. Und dann eben eine ruhige Kugel schieben. Mhm. Und aus diesem Bereich der Militärs ist das dann ins Zivile übergegangen. Kegel ist aber auch ansonsten, also alles abräumen, das hatten sie ja jetzt schon.
Mit Kind oder und Kegel unterwegs sein,
genau,
alles mit dabei haben.
Kind und Kegel. Kegel ist ja auch, wie wir wissen, außerhalb des Spieles, der Kegelschnitt und so etwas, durchaus bekannt, aber diese Kegel, mit denen man spielte, die hatten ja eine Art von Menschengestalt in einer sehr abstrakten Art und Weise. Und so hat man das schon seit dem späten Mittelalter auch für die unehelichen Kinder, die aber anerkannt waren, verwendet. Also wenn jemand mit Kind und Kegel, also mit allem, mit seinen 7 Sachen und so weiter unterwegs war, dann hieß das eben mit seinen ehelichen Kindern und den anerkannten Unehelichen, die als Kegel bezeichnet wurden. Vielleicht, weil er außerhalb der Ehe mal eine Kugel oder eine Nummer geschoben hat.
Jedenfalls möchte ich Sie nicht rauskegeln aus der Sendung, ohne noch darauf hinzuweisen, dass man Sie nicht nur hier bei uns im Programm erleben kann, sondern tatsächlich auch live auf der Bühne. Sie hatten jetzt gerade einige Auftritte hinter sich am vergangenen Wochenende und aber auch noch welche vor sich.
Also ich darf einladen zum 5. Oktober 19:30 Uhr Pfarrheim St. Gangolf in Bamberg. Da gibt es eine Benefizveranstaltung zu die soll der Erhaltung dieser wunderschönen Kirche in der Teuerstadt dienen. Und das Thema Heilige Mutter Anna Siebenmeier und Kapfanner. Und da geht es um Christliches und Religiöses aus der Bibel auch, das mit Sprichwörtern zu tun hat, aber eben auch ganz viel fränkische Schnurren, Anekdoten, Socherer und Sprüchler, die da aufgetischt werden. Es soll ein recht heiterer Abend werden, aber ein bisschen Lehre darf dabei sein.
Der Name ist Programm quasi, kein Kokolores, sondern richtig ernsthafte Unterhaltung. Da haben Sie das Große losgezogen, wenn Sie da hingehen.
Genau, aber jetzt sagen wir, das Spiel ist aus.
Spielredensarten mit unserem Experten für Sprichwörtliches, Dr. Rolf Bernhard Essig aus Bamberg. Und dahin schicke ich Sie jetzt wieder zurück, Herr Dr. Essig. Vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Adela.